Denke, sagen wir, unter Private Label eine Handelskette an und kriege dann von einem dort engagierten Juristen einen Rahmenvertrag mit dem Thema erste Nichtbelieferung, Konventionalstrafe, und die Leute sind dann sehr erfinderisch. Das geht von 20 bis 40.000 Euro und noch lustiger. Und dann tritt eine Situation ein, dass sie das Sortiment mit Datenblättern IFS-zertifiziert, BAC, genau fixiert haben, festgelegt haben, sind die Rezepturen offengelegt. Das heißt, der Artikel ist exakt definiert. Und nun passiert das ganz Kuriose, im gleichen Handelsunternehmen hat man auch versucht, natürlich die Lieferanten zu nutzen, die man konventionell kennt, aus einer ganz anderen Schiene, nämlich aus der Molkereischiene. Und hat gesagt, liebe Firma XY, du bist unser Hauptlieferant für Milchprodukte, also auch für Joghurt, dann machst du uns jetzt den Bio-Joghurt. Begonnen hat man auf einem Handelsniveau, wo man aus dem freien Markt freie Fruchtchargen kaufen konnte. Und jetzt schließe ich diesen Kreis. Ich habe diesen Vertrag deshalb nicht unterschrieben, weil A, die Handelskette nicht willens war, uns zu sagen, welche Menge von Rohstoffen müssen wir vorhalten. Vielleicht jetzt hier noch ein Einschub von mir. Ich habe in der Anbauplanung es immer so, dass die limitierten Rohstoffe mit einem Potenzial von 100% Zuwachs von uns jederzeit abgedeckt werden können. Und jetzt passiert mal die Geschichte, dass genau diese Molkereien, über welche Handelskonstruktion auch immer, diese Verträge mit diesen Konventionalstrafen abgeschlossen haben. Und jetzt fehlt ihnen die Frucht 1, die Frucht 2. Sie suchen im Markt, der Markt ist ausverkauft. Was wird gemacht? Es werden Einkäufer engagiert, die landen dann bei unseren Vertragsbauern, von denen wir langfristig diese Planung eben gemacht haben, von denen wir unsere Himbeeren, unsere Erdbeeren erwarten. Ich habe letztes Jahr noch gekämpft, habe ich gesagt, pflügt mir bitte diese zwei Projekte nicht ein. Wir kriegen nächstes Jahr in den Wachstumsraten, gerade im Beerenobst, beim geringsten Wetterproblem, riesige Versorgungsprobleme. Letztes Jahr mussten die Bauern drauflegen, sie haben mit Verlust bezahlt. Was war's? Die haben diese Plantagen platt gemacht. Und jetzt kommt unsere Situation. Diese Bauern werden zum Vertragsbruch aufgeführt von namhaften Firmen. Und für den Rohstoff, den wir per Kontraktpreis über Jahre hinaus zugesichert und auch abgeschlossen haben, wurden bis zum 4- bis 5-fachen Preisniveau angeboten und zum Vertragsbruch aufgefordert, nur um uns die Ware auszukaufen, weil das wesentlich billiger ist, als auf der anderen Seite die Konventionalstrafen gegenüber der Handelsketten zu bezahlen. Und hier haben wir einen Punkt, wo ich einfach sage, das geht an die Adresse der Juristen, solchen Schwachsinn können wir nicht brauchen, weil es dann an der Zeit ist, dass sich die ganzen Bio-Rohstoffquellen, die auch organisiert sind, zusammenschließen müssen und diesem einseitigen Marktdiktat auch einen Interessensblock der Anbieter entgegensetzen zu können, damit hier endlich Vernunft einkehrt.
Ja. Der Appell war wohl fundiert durch das Beispiel, die Kette, wie Sie sie geschildert haben. Ich glaube, wir sind beim Kernproblem, denn bei fast allen Beiträgen ist das Thema Sourcing aufgetaucht, quasi als Problem. Nur reden wir über ein Produkt und ein Branchensegment Bio, das so positiv besetzt ist, und da gibt es anscheinend dieses große Problem, nachvollziehbar bei den Wachstumsraten. Herr Frien, Sie haben es auch besonders betont, Sie sind wahrscheinlich auch weltweit der größte Sourcer. Können Sie das nochmal ein bisschen tiefer beleuchten? Vor allen Dingen auch, ist es die Kakaobohne? Sie haben die Milch ins Spiel gebracht, das war für mich neu, ich habe eher den Zucker erwartet. Da wissen wir von dir, dass du schon ganz früh beteiligt warst. Ich glaube, das sollte man noch ein bisschen beleuchten, denn wer immer Interesse hat, da noch jetzt auch einzusteigen, muss sich mit dieser Thematik ganz intensiv auseinandersetzen.
Ja, danke. Zuerst mal etwas anderes, bevor ich die Frage beantworte. Was Sie da nennen, ist ein schönes Beispiel von Bio-Schmee, was passiert. Das ist ungefähr dasselbe, was passierte vor 20 Jahren, dann haben wir Öko-Schmee gehabt, wo man plötzlich alle Papiersackel haben müssen statt Plastiktüten. Und wenn man die Ökobilanz angeschaut hat, dann waren die Papiersackel viel schlechter. Bio hat man das auch wieder. Vor ein paar Jahren hatten wir Schokolade, die gar kein Bio-Bil hatten. Die hatten nur Bio-Kakao. Und wir hatten Schokolade, die hatten kein Bio-Lecithin. Und wir hatten Leute, die hatten ihre eigene Zertifizierung, die waren noch nie in Afrika gewesen. Also interessante Dinge passiert da. Aber gut, wenn man es richtig machen will, ist es wahrscheinlich von Vorteil, wenn man auch Leute vor Ort hat. Unsere Firma macht da sehr viel. Von den 8000 Mitarbeitern haben wir ungefähr 1000 Leute in diese Origin Countries laufen, dort wo die Kakaobohnen auch wachsen. Und dann kann man es organisieren mit den Bauern, damit sie überleben können, damit sie auch was verdienen können. Dann kann man sie sagen, wie man seine mehr Kakaobohnen ernten kann und trotzdem Bio anbauen kann. Dann kann man während dieser 3 Jahre kann man garantieren, dass man alles abkauft gegen einen gewissen Preis, damit sie überleben können oder sogar fair bezahlt werden können. Dann kann man organisieren, dass die Kinder gute Schulung kriegen. Dann kann man organisieren, dass es Krankenhäuser gebaut werden und dass die Leute auch tatsächlich behandelt werden, wenn sie krank werden, damit sie nicht aussterben, bevor die Biobohnen da sind. Ganz zynisch gemeint. Man kann das also organisieren, aber man muss investieren in diese Gebiete, um Bio anzubauen. Sonst wird es nicht gelingen. Und im Moment ist nur 1% der Weltmarkt ist Bio, Kakaobohnen. Das ist nog immer sehr klein. Es wächst rasant. Wir tun alles daran mit allerhand Projekte, um zu versuchen, das zu vergrößern. Aber es nimmt halt Zeit. Und es ist offensichtlich, muss man sehr großes Respekt für Leute, die vor 18 oder 15 Jahren schon sehen, dass das ein Trend wird und ihre eigene Plantagen öffnen. Ein Wahnsinn. Wir haben das erst vor 8 Jahren gemacht. Aber wir waren beide, hätten wir hier gestanden mit die 2 Idioten, bevor jemand es gemerkt hätte.
Ja, herzlichen Dank. Zur Ehrenrettung der 2 Idioten, ich würde Sie sagen, das wären 2 Trendsetter gewesen. Das würde Sie wahrscheinlich besser beschreiben. Ja, die Biobewegung ist durch Pioniere geprägt von Leuten, die früher erkannt haben, dass da sehr viel stimmig ist. Zum Sourcing-Bereich würde ich aber doch vielleicht gerne nochmal aus Ihrer Sicht, Sie haben jetzt die Milch reingebracht, Sie haben sehr viele Rohwaren, da müssen die Cashewnüsse biologisch sein. Können Sie das nochmal so aus der Schule Blau dann ein bisschen vertiefen?
Ja, das ist wirklich eines der zentralen Probleme beim Biomarkt, dass man nicht nur den Absatzmarkt hat, sondern eben auch den Beschaffungsmarkt. Und leider lief jetzt gerade in Deutschland unsere Politik die letzten Jahre aus meiner Sicht in eine völlig falsche Richtung. Viele Biobetriebe haben wieder aufgegeben, weil auch das Konditionssystem der Förderung verändert wurde zu ihrer Ungunsten. Wir haben jetzt einen großen Mangel an Bio-Rohstoffen. Und die Bevölkerung hätte es gern. Und wir werden das auch nicht alles befriedigen können. Das geht nicht. Beim Kakao ist Bio auch noch ein zartes Pflänzchen. Wir haben da ein bisschen mit dran gepäppelt und werden das auch weiter tun. Auch bei anderen Grundstoffen wie Haselnüsse ist es am Anfang, aber da ist sogar schon ein bisschen weiter als beim Kakao, so prozentual. Unsere Cashewnüsse hier, die stammen aus Tansania, also es ist nicht ein europäisches Phänomen. Und das ist sowieso eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn man in Deutschland Bioprodukte kaufen möchte, dann wird immer ziemlich schnell abgewinkt. In anderen Ländern ist es viel offener und sind die Leute viel bereiter und sehen auch die Chance drin. Und wie Sie vorher gesagt haben, man muss in Bio investieren. Bio braucht zum Beispiel im Kakaoanbau einfach Leute, die es auch können. Und da geht es nicht, dass man das mit Leute, die ganz miserabel bezahlt werden oder unter schlechte Umstände leben, die werden das nicht machen. Und insofern ist es auch einfach ein soziales Projekt. Man muss deshalb aber auch Bio höher bezahlen. Es geht nicht mit diesen Dumpingpreisen, die für viele Naturstoffe geboten werden, Bio zu machen. Davon muss man sich verabschieden, wenn man Bio möchte.
Ja, auch der Appell, denke ich, findet hier offene Ohren. Qualität hat ihren Preis, das ist ganz klar. Sie haben eigentlich schon die Richtung sozial, den sozialen Aspekt angesprochen. Es gibt ja die Kombination Bio und Fair. Die Presseerklärung 8 Millionen Tafeln fair gehandelte Schokoladen, die werden immer zunehmend bio. Also da habe ich das Gefühl, da kommt zusammen, was zusammengehört. Zum Sourcing, der Bereich Zucker. Ich habe heute Morgen aktuell von einem Bauer gehört, wenn diese Wachstumszahlen erreicht werden in der Biobranche, ist auch ein Biokontrolleur, der kommt also rum, dann wird es mit dem Zucker aber eng. Die Bauern wären bereit, viele würden gerne umstellen, aber die Zuckerindustrie will nicht so richtig mitziehen. Müssen wir weiter in die Slowakei gehen, um unseren Biozucker, oder nach Brasilien den Rohrzucker, oder wie sieht da die
Sorge? Ich glaube jetzt, dass der Zucker das große Problem nicht ist, weil er momentan umgesteuert wird. Es ist ein Politikum da. Und ich muss zunächst mal den Preisvergleich ansehen im Zuckerertrag, den ich aus einer Rübe habe, oder im Zuckerertrag, den ich im Zuckerrohr habe. Auf diesen Faktor mathematisch muss ich natürlich das Währungsgefüge ausrechnen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, was kostet ein Kilo Zuckerrohr in Brasilien, was kostet es in Thailand, welche Produktionskosten habe ich, dann komme ich auf ganz unterschiedliche Gestehungskosten vom Zucker. Und nachdem wir hier in einem monopolisiert und geschützten Rübenzuckermarkt gelebt haben, ist klar, wenn dieser durch den Zoll aufgebaute Schutz bröckelt, ist die einheimische Produktion der Zuckerrüben nicht mehr wettbewerbsfähig. Am Welthandel werden wir dann Preise sehen von ungefähr 230, 240 Euro, je nachdem, wie sich der Dollarkurs zum Euro einpendelt oder auch zum Pfund. Und damit wird sich natürlich dann auch der Produktionsschwerpunkt, ähnlich wie es auch bei Industrie ist, in diese Länder begeben, die eben dann, ob ihre Kostensituation vor Ort in der Lage sind, Zucker in großen Mengen zu diesen geforderten Preisen zu erstellen. Ob das sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Wenn ich dann wieder eine Schwerpunktbildung habe, wo ich dann sage, so, und jetzt ist der günstigste Produktionsstandort, ohne dass ich jetzt dieses Land anprangern will, nämlich jetzt der hier, wo unsere herkommt, aus Thailand, ja, und ich sage, ich verschiebe diesen Schwerpunkt nach Thailand, dann ändert sich ein anderer Faktor, sei es jetzt wieder Zoll oder Währung, das Ganze dreht sich und dann habe ich im Endeffekt hier eine wunderschöne Reise angefangen, wo ich alle 3 Jahre woanders hin muss. So kommen wir nicht weiter. Ich glaube ganz einfach, in diesen Produktionssystemen muss man verschiedene Aspekte ineinander sehen. Einmal den Fruchtwechsel zwischen Pflanzen, die Stickstoff binden und an den Boden weitergeben. Pflanzen, die eine Lockerung betreiben, dass der Boden Luft kriegt. Dann auch Pflanzen, die in der Lage sind, Biosubstanz, sprich Stickstoff zu binden. Das kann Klee sein, das kann Gründüngung sein. Und damit muss ich natürlich dann auch Energieindustrie, also in dieses Projekt die Alkoholproduktion mit Grünmasse einbinden. Oder dass ich sage, ich muss auch die Ölsorten, die ich dann wiederum über Raps für den Energiemarkt, die gehören integriert. Und nachdem das ein relativ weites Spannungsfeld ist, ist, glaube ich, hier die Politik als maßgeblicher faktorenbestimmender Apparat gefordert, hier mal mit Vernunft ranzugehen. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, je autarker das bestimmte Länder sind, desto krisenfester sind sie. Das haben wir in vielen Bereichen erfahren müssen. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, haben wir schon viel gelernt, dann erhebe ich einfach als Fragezeichen und sage, also meiner Meinung nach nicht.
Ja, also viel lernen tun wir. Wir wollen noch, das sind eigentlich noch 2 Themen. Wir haben aber ein sehr begrenztes Zeitbudget. Wir haben eigentlich nur 1 Stunde dafür angesetzt. Das kann eigentlich diesem vielfältigen Thema nicht so richtig gerecht werden. So gar nicht, wenn man so viele Experten in einer Runde zusammen hat. Auf der anderen Seite hätte ich ganz gern auch Ihnen nochmal die Gelegenheit gegeben, aus Ihrem Tun, aus Ihrem Umfeld heraus die ein oder andere Frage zu richten. Ich habe zwar 2 Themenfelder, aber ich würde dann Präferenz geben. Wir können ein bisschen über die Zeit gehen, wir müssen nicht den Raum sofort verlassen, obwohl wir jetzt natürlich alles, glaube ich, auch verlangt bekommen, das, was Thema hier war, zu schmecken und vielleicht die ein oder anderen Stände aufzusuchen. Ich schaue mal in die Runde, ergibt sich aus dem Publikum zu dem, was wir gehört haben, eine Frage oder ist bislang ein Thema nicht angesprochen, wo Sie gerne dazu was hören würden? Dann kriegen wir das mit Mikrofon hin. Ich werde so eine Frage nach der anderen nehmen und vielleicht adressieren, wer sie beantworten soll, sonst findet sich hier sicher ein Freiwilliger.
Ich hätte eine Frage an.
Ja, es funktioniert. Okay.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Ritter. Und zwar, es wurde das Thema fairer Handel angesprochen. Wann dürfen wir die Ritter Sportschokolade bio und fair erwarten?
Also, wir haben uns dem Fair Trade Siegel nicht angeschlossen. Weil wir es eigentlich in der Form auch nicht brauchen. Unsere Bauern in Nicaragua, denen bieten wir so knapp den dreifachen Preis, den sie sonst für Kakao kriegen, verlangen aber auf der anderen Seite sehr hohe Qualität. Und für mich ist jetzt eigentlich mehr so ein Thema, ich möchte die gute Qualität, dadurch kommen die guten Lebensbedingungen praktisch von alleine, wie ich vorher schon gesagt habe. Und ob da jetzt ein Siegel drauf ist oder nicht, das ist für mich nicht so das Thema. Aber hohe Qualität führt zu fairem Handel. Und zwar von alleine.
Ja, gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum? Das scheint zunächst nicht der Fall zu sein. Ich werde da vielleicht anknüpfen an der Fragestellung, die gerade war. Sie haben ganz klar Position bezogen, dass es für Sie jetzt kein Thema ist, dass Sie aber sich dem Gedanken sehr wohl verschreiben. Die Frage der Kommunikation. Wir haben hier mit dem ganzen Komplex Süßwaren ein Thema, das heute in der Diskussion steht, im Brennpunkt steht, heiß diskutiert wird. zum Teil zu Recht heiß diskutiert wird. Frau Löhlein hat es ja auch etwas skizziert. Deswegen vielleicht schon gleich nochmal die Frage, Sie sind ja nicht nur Ernährungswissenschaftlerin, sondern eben auch in Public Relations. Muss ich bei der Kommunikation da was besonders berücksichtigen? Gibt es da auch Fallen? Kann das auch einen Schuss nach hinten gehen, wenn ich da falsch in der Kommunikation einsteige?
Aus meiner Sicht könnte es also schnell passieren, dass der Verbraucher, und ich hatte das angedeutet, annimmt, das ist eine Bio-Schokolade oder das ist ein Bio-Lebensmittel und per se viel gesünder als andere Lebensmittel, beziehungsweise auch von seiner Zusammensetzung ein anderes. Und da, und ich habe es an keiner Stelle bislang gesehen, aber da würde ich in der Kommunikation immer empfehlen, ganz ehrlich zu bleiben. Also insofern eigentlich nicht anders zu kommunizieren als andere Lebensmittel auch, aber ich sag mal fair in der Kommunikation zu bleiben, weil man könnte dieses Argument bedienen, Bio-Lebensmittel ist gleich gesünder.
Georg, bevor du hast schon relativ viele Beiträge gehabt, der Herr Frings muss zum nächsten Termin gehen und mich jetzt schon noch interessiert, vielleicht zum Thema Kommunikation auch was aus dem Hause Barikalebau zu hören.
Zum Thema Kommunikation kann ich mich komplett anschließen bei was Herr Rieter gesagt hat. Gute Qualität ist sustainable und gute Qualität macht Biobohnen zu guten Bohnen. Und nur wir langfristig arbeiten, um Qualität zu verbessern, hilft auch wirklich die Bauern und hilft es, um gute Bioprodukte zu machen. Also es ist eigentlich ein ganz einfaches Spiel und es gibt keine Abkürzungen. Also, danke vielmals.
Sie müssen eilen, wahrscheinlich eine Abkürzung nehmen, um Ihren Termin noch zu erreichen. Bitte, Herr Sievers.
Ja, ich würde auch zum Thema Kommunikation und Preis noch etwas sagen. Mit Preis meine ich jetzt den Ladenverkaufspreis. Wir haben ja eben von Herrn Rippin einen Chart gesehen, dass die Preise zwischen konventionell und Bioware bis zu 140% auseinanderdriften. Die Frage, die ich mir stelle, ist, bis zu welchem Niveau macht das der Kunde mit? Das ist das eine. Das andere ist, die Kunden sind bereit, mehr zu zahlen, das wissen wir. Aber wo ist dann der Level erreicht, wo es dann wehtut? Und in dem Punkt, deswegen komme ich auf Kommunikation zurück, ist es halt auch wichtig, den Kunden rüberzubringen, sei es auch auf der Verpackung. Man muss die, in meinen Augen die Verpackung viel, viel mehr nutzen, als es heute der Fall ist für Kommunikation, weil die sieht der Kunde. Verpackung aber auch in sonstige Kommunikation, um ihm rüberzubringen, was für einen Mehrwert in diesem Produkt steckt. Weil sonst haben wir alles zusammen ein Problem, wenn die Produkte nicht gekauft werden.
Mhm. Ja, also schlüssig muss es sein. Ich glaube, das hat die Branche auch verstanden. Georg, natürlich.
Ich mache es bewusst ganz kurz. Zu diesem Mehrwert ist ganz einfach notwendig, dass man auf die Deklaration guckt. Es liegt also im Regelwerk begründet, dass man Bio draufschreiben kann, wenn man 95% der Zutaten drin hat. Jetzt hat man am Rezept natürlich die Möglichkeit, wie besetze ich meine 95%? Ich mache es jetzt ganz extrem. Mit der billigste Rohstoff, biozertifiziert, ist der Zucker. Wenn ich jetzt ein Bonbon mache und sage, ich mache 96% Zucker und den Rest gebe ich ein Aroma rein, habe ich ein Bioprodukt. Ob ich damit ein Produkt mit Mehrwert habe, wage ich zu bezweifeln. Und wenn ich in solche Auslegungen versuche, mit Werbung den Konsumenten zu ködern, ist er mit der Qualität nicht zufrieden, er lernt relativ schnell und dann ist der Zweitkauf, der Drittkauf, der bricht eben ab. Deswegen ist es einfach so, dass ich sagen muss, was wird von dem Artikel erwartet? Ehrliche Inhaltsstoffe, sie authentisch reintun. Ich möchte schnell ein Schlagwort. Erdbeeren rein statt Erdbeeraroma. Mutter Natur braucht für den Geschmack von Erdbeeren 340 Komponenten. Das beste Erdbeeraroma hat maßgeblich mal vielleicht 6 oder 8. Besten Dank.
Herr Rieder, hat das 96%ige Bio-Bonbon nicht geschmeckt? Bitte schön.
Nein, also wenn sich etwas Bio-Lebensmittel nennt, darf ja auch nichts also Synthetisches drin sein, ja. Und insofern geht es nicht ganz so, wie Sie es gerade gesagt haben, dass man jetzt irgendwie nur ein künstliches Aroma reintut. Wir sehen das auch wirklich als eine Grundlage von jedem guten Lebensmittel, dass man ohne synthetischen Aromen auskommt. Und bei Bio natürlich schon zweimal. Wie Sie gerade gesagt haben, wenn man synthetisches Erdbeeraroma verwendet, dann macht das keinen Sinn. Bei Schokolade haben wir das Thema sowieso nicht, weil unsere Grundstoffe, klar, ist auch Zucker drin, aber unsere Grundstoffe sind Kakao, Milch, Zucker und dann, wenn man drin hat, Mandeln, Haselnüsse, Rosinen. Und das sind alles so große Stoffe, da kann man nicht irgendwo mauscheln. Also bei einem Bonbon könnte es vielleicht noch gehen, aber nur noch mit natürlicher Aroma.
Ja, herzlichen Dank. Ich gucke noch einmal, letzte Chance in die Runde, ob sich doch noch eine Frage ergeben hat aus dem Publikum. Doch, ja. Dann machen wir noch die eine Frage aus dem Publikum und dann habe ich eine kleine Abschlussfrage für die Gäste. Das war hier in der vierten Reihe, gleich links.
Dankeschön. Wir haben schon eine Menge gehört über die Bioqualität der Lebensmittel selbst. Jetzt frage ich mich, wie weit kann man mit der Verpackung noch gehen? Wie weit kann man die perfektionieren?
Ja, da können sich natürlich die Hersteller erstmal äußern, aber Herr Lebens vielleicht
ja,
auch.
Ja, die Verpackung findet natürlich immer den Weg zum Konsumenten und der Konsument reagiert im Impuls auf die Verpackung. Also muss die Verpackung das widerspiegeln, was der Hersteller, was der Herstellungsprozess, was das Produkt hergibt. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Das ist in der Wertschöpfungskette, ist die Verpackung, die Aussage der Verpackung ein ganz wesentlicher Punkt. In dem Sinne muss ich nochmal hier kurz auf die Distribution zurückkommen. Sie haben das gehört und auch festgestellt, dass die Ursprungsprozesse, die Hersteller sehr weit fortgeschritten sind. Der Prozess der Distribution von Kreislaufprozessen, von Produkten, Naturprodukten, ist in der Tat immer noch ein Problem. Wir haben das aus dem Einzelhandel, kennen wir das. Beim Einzelhandel ist im Prinzip der Preis der Punkt, an dem diskutiert wird, und das ist der Gatekeeper. Und die Produkte brauchen aber nicht unbedingt nur den Preis als Gatekeeper, um zum Konsumenten zu kommen. Denn der Konsument muss im Prinzip frei entscheiden über die Ware, die er kauft. Er muss überzeugt sein von dem Ursprungsprozess. Wo kann er das Produkt kaufen? Also muss im Grunde genommen der Handel muss durchlässig sein für das Produkt in der Wertschöpfungskette bis zum Ursprungsprodukt. Denn das, was hier die ganze Zeit erklärt wird, was die Herren, was sie sagen, was passieren muss, wo kommt das Produkt eigentlich her und was muss passieren, damit es der Konsument gerne mag, dass die Verpackung richtig stimmt, vollkommen richtig, das muss auch ausgestrahlt, aber sie muss durch den Gatekeeper, nämlich der deutsche Handel, und der hat es in den letzten 30, 40 Jahren perfekt verstanden, ein total effizientes System zu entwickeln, wo der Preis das entscheidende Kriterium ist, um überhaupt zugelassen zu werden, um beim Konsumenten in die Distribution zu kommen, um überhaupt akzeptiert zu werden. Also insofern ist das ganzheitliche System, der Kreislauf, woher kommt das Produkt, ist der Konsument, muss mündig werden und muss nachfragen, ich möchte gerne das Produkt haben, in der Form, und das frage ich nach, und ich bin auch bereit dazu, den Preis zu finden. Deswegen muss der Preis sich selber finden, und er darf eigentlich nicht durch ein Gatekeeper-System vorbeschrieben werden. Deswegen sage ich nochmal, das Distributionssystem, was jetzt hier aufgebaut werden muss, um natürliche Produkte zum Konsumenten den Weg zu ebnen, das muss gleich im Grunde genommen die gleiche Entwicklung durchlaufen, wie eigentlich die Herstellungsprozesse und die Ursprungsprozesse von der Bohne aus durchlaufen haben, die Sie hier ganz groß jetzt oder die Sie eigentlich schon erkannt haben. Also daran arbeiten wir auch, um diesen Weg zu öffnen, um zum Konsumenten zu kommen in der Werthaltigkeit.
Herr Ritter, Ihre neue Bio-Schokolade kommt nicht in Jute daher und nicht in Packpapier. Vielleicht können Sie das Thema auch nochmal beleuchten.
Ja, ich habe das vorher schon mal angesprochen. Ich finde das ein ganz zentraler Punkt. Eine Verpackung ist ja zunächst mal, die wird nicht gegessen, deshalb sollte man auch besser keine Bio-Verpackung machen. Aber Verpackung dient dazu, das Produkt zu schützen während Transport und Lagerung. Und dann muss sie eigentlich auch wieder verschwinden. Und da ist es ganz zentral wichtig, dass man eine Verpackung hat, die in unseren ökologischen Kreisläufen keinen Schaden anrichtet. Ich denke, wir sind da ziemlich weit. Papier wäre schlechter, aber eine Polypropylen-Einstofffolie, die voll recycelbar ist, die giftfrei verbrennt und auch auf der Deponie keinen Schaden anrichtet, ist aus meiner Sicht so ungefähr der Schritt, den man heute machen kann. Es wird irgendwann wahrscheinlich Verpackungen geben, die leichter abbaubar sind. Und die Techniker arbeiten an sowas, aber man muss da auch mit der Realität heute leben.
Ja, herzlichen Dank. Es ist Messe. Wir sind, glaube ich, jetzt alle geschmacklich schon so eingestimmt. Wir haben alles das Pavlov-Glöcklein vielleicht schon gehört und wünschen jetzt vielleicht uns dem Objekt der Begierde, den Bio-Süßigkeiten, vielleicht in der Praxis aussetzen. Ich habe eine kleine Abschlussrunde, wo ich einfach ganz kurz von Ihnen nochmal eine Einschätzung haben möchte, dann komme ich nämlich auch ganz zum Kern des Themas wieder. Ich habe heute in der Presse gelesen, der Headliner im Wirtschaftsteil war natürlich die ISM-Messe, was sonst. Der große Trend heißt Bio. Wir haben die Zuwachszahlen gehört, 60-80% Zuwächse, da träumt jede Branche davon. Hier haben werden Brancheninsider, Branchenkenner zitiert, die ein Wachstum für das Segment in den nächsten 4 Jahren von 2-20%, Faktor 10, sagen. Jetzt würde ich gerne von den Brancheninsidern wissen, ist da die Latte zu hoch? Packen wir das, wenn wir alle rangehen? Schön wäre es, finde ich. Vielleicht ganz kurz aus der versicherten.
Also ich denke, man sollte solche Zahlen einfach nicht allzu ernst nehmen. Es muss vor allen Dingen das umgesetzt werden, was hier ab der Runde auch gesagt wurde. Die Qualität muss stimmen, die Prozesskette muss in Ordnung sein, dass am Ende des Tages der Kunde das Produkt auch wirklich bekommt, was er sich erhofft hat, was er unter dem Bio-Label erhofft hat. Insofern, ob es nun 20% sind oder 12 oder 34, spielt im Moment nicht die Rolle. Die Rolle der Kunde und wir zusammen mit dem Kunden werden diesen Markt entwickeln.
Ja, ich glaube auch, dass die Prozesskette, den Anteil im Handel, im Regal bestimmen wird. Und das ist wiederum die landwirtschaftliche Nutzfläche als Ursprungsgut. Insofern aber ich glaube auch, dass wir in Richtung 20% als integralen Bestandteil unserer Lebensmittel wandern werden.
Ich sehe die Zukunftssagen sehr wohl als reell, habe aber meine Zweifel, ob wir sie tatsächlich mit Ware werden befriedigen können. Erstens müssten die Hausaufgaben bereits vor 3 oder 4 Jahren nachhaltig gesetzt worden sein. Das hat man unterlassen. Und das Zweite, was ich in diesen Zahlen eben widerspiegel, ist auch das, man hat in dieser Geiz-ist-geil-Mentalität die letzten 40 Jahre eben einfach Todsünden gemacht. Konventionell zunächst in Ordnung befindliche Lebensmittel, auch in der Richtung, wie es hier gesagt worden ist, durch immer billiger werdende Preisniveaus gedrückt mit Füllstoffen und so weiter, sodass der Verbraucher auch unmündig geworden ist und hat gesagt, egal, ob du mir diesen Artikel jetzt zum gleichen Preis in 200 Gramm gibst oder in 400, ich will dieses verdammte Zeug nicht mehr haben. Und auf diese Entwicklung treffen nun jetzt Bio-Lebensmittel, die ein Regelwerk haben, das authentische Inhaltsstoffe fordert, und er kriegt das wieder dargeboten, was er eigentlich gesucht hat. Es geht ihm nicht darum, hier Masse zu kriegen, sondern Klasse. Und von der Seite spielt auch ein bestimmter Gesundheitsaspekt rein, wenn sich die Statistik angucken, wie gerade aus der Ernährungsschiene die Allergien am Klettern sind. USA gibt ja hier dramatische Zahlen. Ich sehe hier den Aspekt, dass Leute auch zu Bio kommen, weil sie über Allergien schon Probleme haben, die immer billiger gestrickten oder mit Stabilisatoren bestückten anderen Lebensmittel überhaupt noch zu vertragen. Die Krankheitsbilder werden hier auch einen Umdenkprozess verursachen.
Also ich würde mich generell freuen, wenn solche Prognosen wahr würden, weil ich sehe es ein bisschen genereller noch. Leute, die oder Menschen, die Bio-Lebensmittel kaufen, kaufen bewusster, schauen bewusster hin, und damit ist dann schon auch in Richtung gesundem Lebensstil und gesunder Ernährung eine Menge getan, wenn alleine sich die Menschen schon mehr Gedanken machen, zu was sie greifen und was da drin steckt. Und als Kommunikationsfrau würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen, auch der Handel, noch deutlicher an den Verbraucher kommuniziert, was alles hinter Bio steckt. Wir haben heute ja so eine ganze Reihe von Aspekten gehört und das Thema natürlich nur wirklich in Einzelbereichen ansprechen können, aber schon da wird deutlich, wie viel steckt darin, wie viel Entwicklungsarbeit und auch Herzblut steckt darin, das auch noch stärker an den Verbraucher zu kommunizieren, um hier auch Vertrauen zu gewinnen in diese Lebensmittel, weil sie nehmen oft einen langen Weg. Wir haben das heute gehört, es sind verschiedene Namen oder Ländernamen gefallen, und ich denke, hier ist es auch wichtig, in dem Bereich Vertrauen der Verbraucher zu finden.
Ja, bitte.
Also ich kann mir vorstellen, wenn das nach den Wünschen der Verbraucher ginge, dann wäre das durchaus realistisch mit den 20% in 4 Jahren. Das, da muss man ganz klar sagen, das werden wir nicht schaffen. Wir werden die Landwirtschaft nicht in dem Tempo umstellen und wir werden die Ressourcen nicht haben, und das ist der Engpass. Es wird ein deutlich, sehr deutlich geringerer Prozentsatz sein, auch bei aller Anstrengung.
Gut, dann wissen wir, wo wir dran arbeiten müssen, um das möglichst nah zu erreichen. Also wir müssen dann in der Produktion, die agrarpolitische Zielsetzungen wurden ja auch schon thematisiert. Die Zeit ist abgelaufen, über der Zeit schon ein bisschen, aber Sie haben durchgehalten, das freut uns natürlich. Ich bin jetzt noch gerne dabei, mich zu bedanken, einmal für die Übersetzung. Wir haben ja auch Gäste gehabt, die das dann in Englisch mitverfolgen konnten. Ich bedanke mich auch beim Erich Markander, der dieses Panel hier maßgeblich mit zusammengestellt hat. Ich fand, das war ganz toll, auch der Mix. Und natürlich geht ein ganz großer Dank an die Gäste, an die Podiumsteilnehmer, die ihre Kompetenz hier mit uns geteilt haben. Und der letzte letzte Dank geht an Sie. Es wäre sehr einsam geworden ohne Sie hier oben. Aber ich glaube, dass das Thema heiß ist und uns weiterhin beschäftigen wird. Und ich denke auch auf der nächsten ESM vielleicht wieder zusammenführt. Dann sehen wir uns bei der nächsten ESM wieder. Ich weiß, was ich heute Abend mache. Ich bin ein Genießer, ich bin ein Slowfood-Aktivist. Ich weiß zu genießen, ich weiß bewusst zu genießen. Ich werde heute Abend mich ganz entspannen mit einer Tafel Bio-Schokolade. Herzlichen Dank.